EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Liebe Retail-Community, es ist mal wieder Mittwoch. Zeit für eine neue Folge unserer EHI Retail Insights. Jede Woche Stories aus Handelsunternehmen im Dachraum. Ich nehme euch heute mit nach Treppendorf bei Bamberg zu Thomann. Dort sitzen Flo und Robert und planen den letzten großen Ausbau des weltgrößten Stores für Musikerbedarf.
Und aus diesem Grund ist es so, dass wir eben halt mit den aktuellen ein bisschen über 5000 Quadratmeter Ladenfläche, die wir haben, was schon echt extrem groß und genial ist, auf über 10.000 Quadratmeter erweitern. Und das ist natürlich eine extrem spannende und herausfordernde Sache, weil man kann wirklich sagen, da bleibt fast kein Stein auf dem anderen.
Wenn man das Ziel hat, der geilste Musikladen der Welt zu werden, wie geht man da vor? Wo fängt man an und wo holt man sich Inspiration? Und was ist das eigentlich für ein Ort, den jeden Tag im Schnitt über 2000 Leute aufsuchen? Mein Name ist Caroline Martens und ich blicke mit euch gemeinsam hinter die Kulissen der wichtigsten und innovativsten Handelsunternehmen. Meine erste Frage an die beiden: Treppendorf. Welche Musikweltstars waren schon hier?
Da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen bezüglich dem Datenschutz. Aber ich kann natürlich die nennen, die sich auch hier immer brüsten, dass sie da sind. Ja, also was unsere Kundenkontakte angeht, ja, oder Kundenkonten angeht, wir haben ja knapp 20 Millionen Kundenkonten. Da kann ich auf jeden Fall sagen, da ist jeder dabei, den du jetzt kennst sozusagen. Also alle Musiker, die du kennst, da bin ich mir hundertprozentig sicher, die haben mindestens einmal hier auch schon mal eingekauft, wenn nicht noch mehr. Ansonsten haben wir natürlich einen, der alle 4 Wochen hier eine Instagram-Story hochlädt. Das ist Helge Schneider. Der kommt zwar nicht aus der Gegend, ist trotzdem alle 4 Wochen da.
Ja, kommt hier aus dem Pott.
Richtig, genau. Ja, ja. Ja. Und also der ist regelmäßig da. Ansonsten betreue ich selber und die haben sie letztens auch wieder gepostet. Tokyo Hotel zum Beispiel. Und also prinzipiell haben wir eigentlich jeden, den man kennt.
Und auch nicht nur deutsche Stars, ne, sondern weltweit. Aber du hast jetzt 2 deutsche Beispiele genannt. Das ist die Stimme von Florian Rittweger, Sales Director. Flo, erzähl doch mal kurz, was verantwortest du als Sales Director?
Den gesamten Sales-Bereich, überraschenderweise, was der Name ja schon fast spoilert. Ja, ich bin im Unternehmen seit November 2020, Kunde seit 1986. Da war ich mit meinem Papa das allererste Mal hier. Da sah das Ganze natürlich noch ein bisschen anders aus. Und verantwortlich bin ich für fast 250 Fachberater und deren Abteilungsleiter. Das heißt, diese treten in Kontakt mit unseren Kunden über die verschiedensten Kanäle, via E-Mail, via Chat, via Telefon und natürlich live in unserem Store in Treppendorf, ja. Und die größte Herausforderung für mich ist neben der Administration, Steuer und Förderung meiner Mitarbeiter natürlich das Zusammenbringen zwischen der Online- und Offline-Welt. Das ist so einer meiner Hauptaufgaben.
Ja, sehr cool. Ich glaube, da werden wir heute auch immer mal wieder dran anstoßen an dieses Thema. Wir sind aber nicht zu zweit, sondern zu dritt. Und zwar ist noch Robert Frenz, Head of Facility Management dabei. Robert, seit wann bist du denn Kunde bei Thomann?
Also ich bin auf jeden Fall, also erstmal herzlich willkommen auch hier in die Runde. Ich bin natürlich noch nicht so lange Kunde wie der Florian. Hängt aber auch damit zusammen, dass ich ein gebürtiger Ostdeutscher bin und insofern hatten wir die Bezüge natürlich zu Thomann noch nicht. Aber ich bin auch schon sehr, sehr lange Kunde und bin seit gut 4, knapp 5 Jahren Mitarbeiter bei Thomann. Und das erfüllt mich natürlich mit Stolz, zum einen Kunde zu sein und zum anderen auch meine berufliche Tätigkeit hier ausüben zu können. Wie du schon sagtest, verantworte ja den gesamten Facility-Management-Prozess. Mal wieder sagen, oh, was ist das? Hört sich ja komisch an. Ist es aber nicht. Letztendlich sind das viele, viele, viele schichtige Themen, die wir hier am Campus haben. Zum einen eben halt ein sehr interessantes Bauprojekt, was wir hier haben, nämlich den Store, die Store-Erweiterung. Da haben wir ja schon einen Bauabschnitt fertiggestellt, beginnen jetzt den zweiten fertigzustellen und dann geht das Ganze in den dritten. Haben ein Verwaltungsgebäude gebaut, haben ein Parkhaus gebaut, haben logistische Anlagen erweitert. Also wir sind da sehr, sehr vielschichtig unterwegs. Wir haben auch ein schlagkräftiges Team aus Haustechnikern, Elektrikern. Die Reinigung gehört mit dazu, der Fuhrpark gehört mit dazu und auch versicherungstechnische Themen. Also insofern auch sehr, sehr spannend und es wird nicht langweilig hier am Campus.
Sehr gut. Und genau über dieses Megaprojekt, diesen Ausbau, werden wir jetzt gleich auch im Laufe des Gesprächs sprechen. Noch ein paar KPIs für unsere Hörerinnen und Hörer zu Thomann. Gegründet 1954, bis heute unabhängiger, familiengeführter Omnichannel-Händler. Jetzt müsst ihr gucken, ob ich es richtig habe. Vielleicht habt ihr aktuellere Zahlen. Ihr verkauft alles rund um das Thema Musik. Etwa 1700 Mitarbeitende, 1,7 Milliarden Umsatz, 100.000 Artikel etwa, die, glaube ich, auch alle da, wo ihr gerade sitzt, in Treppendorf gelagert sind. 13,6 Millionen Kunden weltweit. Und täglich verlassen knapp 28.000 Pakete euer Logistikzentrum. Also das sind schon super krasse, tolle Zahlen. Wir sprechen heute über das Megaprojekt, den letzten großen Ausbau, Flo, so hast du es mal im Vorgespräch gesagt, des eben Musikladens Thomann. Und wir schauen uns heute an, warum ihr die Dinge so macht, wie ihr sie macht, was sich dadurch für Kunden und Mitarbeiter ändert und wie sich das Ganze eben auch in eure schon genannte Omnichannel-Strategie einbettet. Jetzt vielleicht mal zu Beginn. Was beinhaltet denn diesen Ausbau? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich glaube, das sind alles sehr alte Gebäude und BA1, der Bauabschnitt 1, ist auch schon eröffnet. Vielleicht könnt ihr uns da mal kurz so einen Stand der Dinge geben, worum es überhaupt, wie man sich das Projekt vorstellen kann, wenn man vielleicht noch nicht bei euch in dem Laden war.
Also grundsätzlich kann man sagen, das hast du schon richtig erwähnt gehabt, ist es so, dass die Gebäude, die wir am oder im Store haben, über unterschiedliche Baujahre verteilt sind. Ja, das hat 1954 seinen Ursprung und hat sich, sage ich mal, bis Anfang der 2000er entsprechend vergrößert. Ja, was letztendlich uns dazu bewogen hat oder auch den Hans Thomann dazu bewogen hat, den Laden anzugehen, ist halt einfach das Produktportfolio, was ja wir sehr vielschichtig im Store haben, einfach nicht mehr ausgereicht hat, von der Größe, platztechnisch gesehen, das in dem Store zu etablieren. Und insofern hatten wir mit vielen, vielen planerischen Runden einen Masterplan aufgestellt, wo wir sagen, welche Instrumentengruppen, welche Fachbereiche müssen wir neu konsolidieren, müssen wir neu aufstellen, weil sie halt einfach aus allen Nähten platzen. Denn das Ziel ist es ja, dem Kunden tatsächlich bestmöglich die gesamte Produktbreite oder nahezu die gesamte Produktbreite anbieten zu können. Und aus diesem Grund ist es so, dass wir eben halt mit den aktuellen 5.000, ein bisschen über 5.000 Quadratmeter Ladenfläche, die wir haben, was schon echt extrem groß und genial ist, auf über 10.000 Quadratmeter erweitern.
Ach krass, also es wird mehr als verdoppelt.
Genau, das ist natürlich eine extrem spannende und herausfordernde Sache, weil man kann wirklich sagen, da bleibt fast kein Stein auf dem anderen. Also da haben wir sehr, sehr viel Bewegungen, Warenverschiebungen dann auch, Neuorientierungen von Abteilungen. Also extrem cool für die Mitarbeiter, extrem cool für den Kunden. Also das wird richtig, richtig cool.
Über 10.000 Quadratmeter, das ist eine Menge. Wie groß ist euer Lager?
Boah, das Lager, kann man sagen, da sind wir schon über 100.000 Quadratmeter verteilt. Ja, also das Lager streckt sich ja, ich sage mal, von Süden nach Norden, ja, über 1 Kilometer lang, kann man sagen, Lagerfläche, ja, die wir so von Süden nach Norden verschieben.
Ich glaube, Flo, du sagtest das auch mal im Vorgespräch. Hier siehst du das Lager, da muss ich eine Viertelstunde lang geradeaus gehen, so in der Art, bis ich zum Ende komme. Über 10.000 Quadratmeter, das sind dann, glaube ich, auch mehrere Gebäude. Und wenn ihr von einem Fachbereich sprecht, dann ist das zum Beispiel die Abteilung Gitarren oder Klavier. Oder so kann man sich das grob vorstellen.
Ja,
ne?
Richtig. Das heißt, wir fassen relativ wenig zusammen noch. Ja, wir werden jetzt im neuen Abschnitt einen Bereich haben, der heißt Tastenwelt. Das sind tatsächlich verschiedene Abteilungen, die dann das allererste Mal zusammengefügt werden. Ja, das ist im Grunde genommen alles natürlich, was Keys hat, also Keyboard, ein Digitalpiano, ein Synthesizer, ein Stagepiano und sämtliche Studioartikel auch noch dazu. Genau, da fassen wir das Ganze zusammen. Aber prinzipiell, wenn wir vom Fachbereich sprechen, sprechen wir eigentlich von der jeweiligen Abteilung.
Werbung. Umdash The Store Makers zählt zu den führenden Ladenbauunternehmen Europas. Mit zahlreichen Kompetenzen von Design und Ladenbauplanung bis hin zu General Contracting und Digital Retail gestaltet Umdash außergewöhnliche Erlebniswelten für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden. Dann erzählen wir mal unseren Hörerinnen und Hörern noch etwas mehr über eure Zielgruppe, weil ich finde das schon echt, also so super spannend, ja. Ich meine, Treppendorf ist jetzt ja nicht so angebunden wie hier belgisches Viertel Köln, wo ich gerade sitze. Da muss man sich ja wirklich entscheiden, hinzufahren. Genau. Und ich denke, viele werden wahrscheinlich auch mit dem Auto anreisen. Könnt ihr vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was sind das für Leute, die kommen? Wie ist so euer Traffic? Wie lang bleiben die im Laden? Wie verhalten die sich auf der Fläche? Dass ihr uns so ein bisschen ein Gefühl dafür vermittelt, was da für eine Atmosphäre ist.
Also bis zu 2000 Leute kommen tatsächlich am Tag nach Treppendorf. Das ist dann tatsächlich schon wirklich dann High Season. Das könnte dann also Sommerferien sein oder Weihnachtsgeschäft oder Ähnliches, ganz klar. Wenn wir mal so ein Sommerfest oder Ähnliches haben, dann sind auch schon mal 4.000, 5.000 Leute mal da. Aber das sind dann wirklich spezielle Events dann, wo dann auch viele Konzerte stattfinden und so weiter und so fort. Das heißt aber im Normalfall, wie gesagt, bis zu 2000 Leute am Tag. Und wer kommt? Ja, jeder kommt eigentlich. Ja, es kommt der Anfänger, es kommt das Kind, es kommt der Rentner, es kommt der Vollprofi. Wir sind da so unterschiedlich aufgestellt. Ja, auch die verschiedenen Abteilungen. Wir haben einige Abteilungen, die sogar mittlerweile eine B2B-Abteilung haben, aus dem Grund, weil der B2B-Anteil in den Abteilungen sehr stark ist zum Beispiel. Ja, PA und Licht zum Beispiel, das sind zwei Abteilungen. Aber auch Studioabteilungen, wo man weiß, okay, da gibt's relativ viel Nachfragen aus dem professionellen Bereich. Und die wollen natürlich auch ein bisschen anders angefüttert werden als der Beginner, der sagt, okay, ich möchte jetzt einfach mal eine Gitarre aufnehmen oder Ähnliches. Ne?
Ist das dann so, dass die Leute auch viel wahrscheinlich ausprobieren? Ne? Also es geht dann auch darum, die Musikinstrumente oder auch die Technik. Ich meine, ich weiß, wie es ist mit Podcast-Technik. Ich hätte total gerne sehr viele Mikrofone erstmal ausprobiert, bevor wir die hier kaufen. Ich kann das total nachvollziehen. Also wie ist so das Userverhalten von den Leuten?
Ja, also wie du schon gesagt hast, Treppendorf ist A, immer eine Reise wert natürlich, B, ist das natürlich schon ein gewisser Aufwand, nach Treppendorf zu kommen. Ja, also vorhin hast du gesagt, na, viele reisen mit dem Auto an, das kann ich dir schon mal sagen, das kann man ausschließen, denn alle müssen mit dem Auto anreisen. Wir haben zwar zwei Busse, die hier kommen, der eine ist früh, der andere ist abends, ja, aber in erster Linie kommen dann, naja, schon die Mitarbeiter mit den Bussen. Die Anbindung ist da jetzt nicht die beste, sagen wir mal so, ja, Bahnhof oder sowas haben wir ja. Gottes Willen auch gar nicht, ja. Das heißt, es ist ein gewisser Aufwand und die Leute kommen schon mit einer Kaufabsicht eigentlich schon nach Treppendorf, ja. Deswegen haben wir auch hier eine wahnsinnig große Konversionsrate. Das heißt, die liegt bei knapp 80%. Also 80%, die hier sozusagen zu Gast sind, die kaufen dann auch wirklich was, ja. Das ist natürlich schon mal was ganz Gutes, was uns angeht. Und auf der anderen Seite kommen sie deswegen natürlich, weil sie wissen, okay, wir sind jetzt nicht nur der Online-Shop, der sehr erfolgreich ist, sondern eben, wir haben auch noch Menschen, die dahinter stehen und auch die nochmal erklären können, übrigens nicht nur im Laden, sondern eben auch via den anderen Kanälen, die ich vorhin schon mal genannt habe, von Telefon bis Chat, und dich an die Hand nehmen können als Kunde und sagen können, okay, pass auf, du brauchst das und das und das Instrument oder ich kann dir das und das empfehlen. Das Schöne ist, wir sind ja alles Musiker und haben da natürlich eine ganz emotionale Bindung und das merkt man natürlich auch am Ende des Tages, ne, in der Beratung. Da ist jeder mit dem Herz dabei. Wir haben auch die sämtlichen Provisionszahlungen abgeschafft sozusagen, aus dem Grund, wir wollen am Ende nicht, dass der Kunde das teuerste Instrument kauft, darf er sehr gerne machen, ja, wenn er das will, sondern das richtige Instrument dann am Ende des Tages dann mit nach Hause nimmt. Der schnelle Umsatz ist uns nicht wirklich unsere KPI, sondern es ist eher die Customer Lifetime Value, dass ich sage, okay, ich begleite den Kunden ein Leben lang, wenn es ums Thema Musik geht, und das funktioniert prinzipiell schon ganz gut, das muss man echt sagen. Die Customer Lifetime Value ist ja nur dann sinnig, wenn derjenige dann auch wirklich ein Leben lang auch das Instrument spielt. Und das wird er dann nur machen, wenn er halt das richtige Instrument auch zu Beginn hat.
Okay, und wenn die Leute dann da anreisen und super lang bei euch sind, kann man dann da auch was essen und trinken?
Kann man auch, ja. Der Kollege Frenz ist da sogar dafür zuständig, deswegen kann er, glaube ich, ein bisschen was dazu sagen.
Ja, sehr gerne. Das ist unter anderem ein Bereich, den ich vergessen hatte, sträflicherweise vergessen hatte zu erwähnen.
Perfekt, jetzt bringen wir ihn.
Genau, jetzt bringen wir ihn. Ist es auch absolut wert, weil letztendlich ist es für uns wir reden natürlich jetzt über den Store, aber eine der wichtigsten Einrichtungen, nämlich die Verpflegung. Das wird sowohl von unseren Mitarbeitenden sehr geschätzt, als natürlich auch von den Gästen, überregional auch, kann man sagen, vielleicht so eine Größenordnung mal zu geben. Wir verkaufen über 100.000 Essen im Jahr. Also da ist ein wirklich, wirklich hoher Traffic und natürlich merken wir das auch, wenn im Laden wie im Sommerferien- oder Weihnachtsgeschäft mehr los ist, dann ist unweigerlich natürlich auch deutlich mehr los bei uns in der Gastronomie. Wir nennen sie Tea Kitchen bei uns. Und es ist ein total cooles Gebäude, so UFO-haft anmutend, ja, und mit tollem Blick in Richtung Steigerwald. Also wird auch sehr, sehr gern angenommen. Ja, also wirklich tolle Einrichtung, kann ich nur empfehlen.
Und wenn wir jetzt mal so zu Beginn des Projektes gehen, da ging es ja darum, sich zu überlegen, okay, wir haben jetzt 5000 Quadratmeter, wir wollen das jetzt hier modernisieren, wir haben Erfahrungen gemacht und wollen Dinge neu machen sozusagen. Von welchen Store-Konzepten habt ihr euch denn so inspirieren lassen am Anfang?
Ja, da gab es natürlich einige. Am Ende des Tages war, glaube ich, relativ stark dabei ein Hugo Boss und ein Abercrombie & Fitch. Das waren so zwei Stores, die uns sehr gut gefallen haben, die uns auch sehr gut abgeholt haben. Was wir den begleitenden Dienstleistern auf jeden Fall immer sagen, bei unseren Kick-Off-Gesprächen, es ist kein Filialbetrieb und so darf es auch nicht behandelt werden. Also alles ist sehr stark geplant, es muss alles sehr stark im Lot sein, es muss sauber sein. Und für den Kunden natürlich auch sehr einfach zu hantieren, dass er auch wirklich das Instrument dann relativ dann einfach auch antesten kann oder ähnliches. Ja, das heißt, das waren so die Vorbilder, die wir hatten. Und ja, wir wollten verschiedene Abteilungen, also wir haben das, natürlich ein gewisses CI im Laden, ja, haben aber für verschiedene Abteilungen eine ganz andere Strategie. Beispielsweise, wenn man jetzt BA1 hernimmt, in der Browser-Abteilung wollten wir relativ exklusiv wirken, viel Platz auch bieten, weil das sind natürlich sehr große Instrumente, die man am Körper wirklich trägt, wie eine Tuba zum Beispiel. Und da soll man sich auch ohne Probleme gut durchhangeln können, sagen wir es jetzt mal so, durch den Bereich. Und auch viele Möglichkeiten haben anzuspielen. Und im Schlagzeugbereich war das ganz anders. Da wollten wir eigentlich in erster Linie das zeigen, was wir haben. Es liegt an zwei Themen. A, eine gewisse Völlerei zu zeigen oder anzubieten, sieht natürlich auch immer gut aus. Also unser Beckenraum hat über 1300 Becken. Das ist natürlich ein riesen Aufriss auch für den Kunden, weil er sagt, boah, was ist denn hier los? Ja, da gehen erstmal einem natürlich die Augen über. Auf der anderen Seite ist es so, wir haben, wie gesagt, ja nicht alle Artikel auch im Laden. Das geht vom Platz her auch gar nicht, ja. Aber wenn man eben ein Schlagzeug dann eben nicht im Laden hat und der Kunde will aber unbedingt diese spielen, dann gibt es auch gar keine großen Probleme damit. Das dauert ungefähr 20, 25 Minuten, dann ist es auch wirklich in den Laden geliefert. Aber ja, das muss dann wieder aufgebaut werden und so weiter und so fort. Und alles, was wir natürlich schon da haben, müssen wir jetzt nicht mehr groß auspacken, sondern haben wir dann eben dann auch gleich griffbereit. Und das ist genau der Punkt. Es waren im Grunde genommen zwei Punkte, die jetzt dann in der Schlagzeugabteilung dafür gesprochen haben, warum wir so viel wie möglich auch dann zeigen wollen.
Du sagst Abercrombie & Fitch und Hugo Boss. Was würdet ihr denn sagen, war so eure übergeordnete Storyline, was ihr euch so dachtet, das muss so ein Ort sein, die Leute müssen sich da so fühlen, wir wollen, dass das dieser Ort ist. Also was war so da eure Vision, sag ich mal?
Also ganz plakativ, der geilste Musikladen der Welt. Das war unser Anspruch, ja. Das haben wir bis jetzt, glaube ich, ganz gut umgesetzt mit BA1. Also auch vorher, bevor wir die ersten Umbauten hatten, war das für mich als Kunde auch schon der geilste Musikladen der Welt, ohne Untertreibung sozusagen oder Übertreibung. Das war halt einfach die Art und Weise, wie hier mit Kunden umgegangen wird, ja, diese Fachberatung. Auch wirklich den Kunden helfen zu wollen, aber auch natürlich diese Menge, die auch schon, wie gesagt, schon auch vor meiner Zeit hier da war. Ja, jetzt ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Es liegt nicht an mir, sondern es liegt an dem Projekt selber, natürlich klar, weil wir wissen, okay, wie wird da BA2 auch aussehen? BA1, wie gesagt, das war ein guter Start. Das ist aber der kleinste Bauabschnitt eigentlich gewesen. Das waren 2x400 Quadratmeter und das war zum Reinkommen ganz gut. Robert und ich kannten uns ja sozusagen zu Beginn ja auch noch nicht so gut. Ja, also wir sind ja beide fast zur gleichen Zeit bei Thomann gestartet.
Ende 2020, ne?
Genau.
Auch noch in so einem Jahr, ne?
Genau, ja. Das kommt nochmal dazu, ja. Und dann 21 war der Laden ja auch fast komplett zu, weil wir ja auch nie aufmachen durften. Das war ja das nächste, ja. Das war natürlich schon sehr schade. Und dann gab es natürlich auch noch verschiedene Dienstleister, mit denen man sich auch erstmal connecten musste. Wie funktionierte das eigentlich? Und ein neues Projekt? Und was sagt dann die Geschäftsführung wieder dazu? Weil wir hatten, wie gesagt, auch gewisse Ansprüche. Und ich glaube nicht, dass der Hans mit einem Abercrombie & Fitch Konzept sozusagen, wenn er es jetzt selber verantwortet hätte, das ganze Thema, an die Dienstleister gegangen wäre. Das glaube ich nicht. Und das muss bei ihnen natürlich auch erstmal verkaufen. Und das Schöne ist, das hat sehr gut funktioniert und mittlerweile haben wir da freie Hand, sagen wir es mal so. Ja, also er hat beim BA1, war er glaube ich eine Woche, bevor es dann eröffnet worden ist, war er dann das allererste Mal drin. In BA2 habe ich ihn ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen, obwohl es der größte Bauabschnitt ist. Also wie gesagt, da haben wir das vollste Vertrauen. Ich glaube, die Preise, die wir eingeheimst haben, jetzt allein schon für BA1, das hat natürlich für sich schon mal gesprochen, ja. Aber ja, von allein geht's auch nicht und wir versuchen natürlich stetig uns zu verbessern.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also ihr habt euch dann überlegt, okay, wir wollen der geilste Musikladen der Welt werden. Ihr habt euch inspirieren lassen und so. Und dann habt ihr wahrscheinlich Ladenbauer gesucht, die das mit euch umsetzen. Was gab es so für Gedanken und Aspekte, die ihr in Betracht ziehen musstet, an die man vielleicht jetzt auch erstmal gar nicht so denkt? Also wie seid ihr da so vorgegangen? Ich gucke jetzt auch Robert digital an, weil ich glaube, das ist doch auch so von den ganzen baulichen Herausforderungen, Dingen, aber auch die Intralogistik. Also ihr habt ja total viele Anforderungen, die ihr erfüllen müsst, ja.
Genau, also das ist ein mega komplexes Konstrukt, kann man sagen. Also wir natürlich steht und fällt alles mit einem guten Planer, ne? Und da haben wir zwei gute Planer, mit denen wir zusammenarbeiten, ne? Das ist zum einen ein Hochbauplaner, der letztendlich, sage ich mal, die ganze TGA und Hochbauseitigen.
Was ist TGA?
Also technische Gebäudeausrüstung von Elektro über Heizung, Klimalüftung, solche Bereiche, koordiniert Trockenbau und Co. Und natürlich, bevor das erstmal hochgebaut wird, ist lange, 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 lange Zeit vorher eine Planungsphase, wo wir auch die Innenarchitektur mit ausgeschrieben haben. Das macht ein separater Planer, das Unternehmen Umdasch, mit dem wir jetzt auch schon im Bauabschnitt 2 abgeschlossen sind und jetzt mittlerweile in den Bauabschnitt 3 und in die Bestände reinplanen. Also da leisten wir schon mittlerweile für 27. Unser Ziel ist es ja, Ende 27, wenn alles gut läuft, komplett fertig zu sein. Ich weiß, das sind immer große Versprechungen, die dann auch noch aufgezeichnet sind, ja. Aber nichtsdestotrotz, das ist unser Maßstab, das versuchen wir hinzubekommen. Und das planen wir bereits jetzt schon. Und wie es der Flo schon sagte, ich meine, das sind jede Abteilung für sich ist einzelindividuell und komplex für sich. Nimmt man so eine Schlagzeugabteilung beispielsweise, dann reden wir doch von einem sehr, sehr lauten Instrument. Diese Abteilung wiederum dann aber erlebbar zu machen für den Kunden und auch für den Berater, nämlich Beratungsgespräche durchzuführen, während drei Schlagzeuger in einem Raum Schlagzeug spielen, das sind Herausforderungen, denen müssen wir uns stellen. Und so ist jede Produktgruppe für sich total einzelindividuell und es gilt, dort einzelne Maßstäbe anzulegen hinsichtlich der Ausführung und Qualität. Und das macht es halt sehr, sehr spannend.
Von BA1 kann ich doch bestimmt auch Fotos posten, oder? Ich habe euch vorher natürlich gar nicht gefragt, aber das wäre, glaube ich, total gut, wenn wir jetzt hier darüber sprechen. Und dann kann man sich das noch viel besser vorstellen. Geht dann einfach auf mein LinkedIn-Profil und dann könnt ihr da die Fotos sehen. Und jetzt seid ihr bei einem größeren Bauabschnitt dran, BA2. Ich glaube, Flo, du hast auch, bevor wir eben aufgezeichnet, gesagt, weil ich gefragt habe, wie läuft's so? Ja, wir sind schneller als geplant. Das ist ja jetzt sowas, was man so aus dem Baukontext, auch wenn man Leute kennt, die ein Haus bauen oder so, eher nicht hört. Das ist ja schon mal sehr erfreulich. Und da habt ihr mir ja auch schon so Bilder zugeschickt. Ich weiß, da gibt es auch einen Begriff für, wenn das so gescribbelt wird, final. Der fällt mir aber gerade nicht ein.
Ich würde es fast sagen Entwurf.
Entwurf, so, können wir, so ein ganz einfaches, untechnisches Wort.
Wie oder Entwurf. Ein Rendering.
Ja, genau, Rendering. Das war das Wort, was mir fehlte. Genau, und da hast du mir geschickt, Gitarre, Tastenwelt, Streicher. Ist das komplett BA2 oder fehlen da noch weitere Bereiche?
Naja, also Tastenwelt, wie gesagt, es sind alle Tasteninstrumente, es sind ja verschiedene Abteilungen, ja, plus die Studioabteilung. Dann haben wir aber natürlich noch ein paar Specials mit integriert. Wir haben eine T-History, also die Historie von der Familie Thomann und vom Unternehmen Thomann natürlich, klar. Und eine T-Collection, das ist wie eine Ausstellung, kann man sich das vorstellen. Das ist die Sammlung im Grunde genommen vom Hans Thomann, vom Inhaber. Und zwischen den Gängen auch immer mal wieder was man erlebbar machen kann. Ja, das haben wir ja im BA1 auch schon, dass man zum Beispiel einen Drum-Tunnel hat, also einen LED-Tunnel mit einem Motion-Sensor, wo dann sozusagen jede Stunde ein abwechselnder Schlagzeuger sozusagen spielt von der jeweiligen Abteilung. Immer so ein bisschen Gamification haben wir auch noch auf der Fläche selber auch noch. Genau, aber das ist so ganz grob gesehen natürlich klar, dass was jetzt BA2 dann schon ausmacht.
Ja, ich sehe hier auf einem Rendering auch so einen Raum, wo ich ganz viele Mikrofone mit so Popschutz habe und Sing Like Nobody Is Listening steht im Hintergrund. Also sehr cool, würde ich total gerne auch hingehen und ausprobieren. Wenn wir uns da mal jetzt eins rauspicken, zum Beispiel den Bereich Gitarre. Also ich habe die Sachen hier geöffnet. Mein erster Eindruck, den ich habe, ist natürlich, ich sehe einfach ultra viele Gitarren und super cooles InDesign. Genau, Flo, vielleicht kannst du auch nochmal erzählen, wie habt ihr euch zum Beispiel diesen Gitarrenbereich gedacht?
Ja, der neue Gitarrenbereich im BR2 ist ja tatsächlich nur Akustikgitarre. Plus einige Exoten wie zum Beispiel Ukulelen, Bluegrass-Bereich, Mandolinen, Banjos und so weiter. Aber klar, da haben wir uns natürlich einiges überlegt. Aktuell sind die Akustikgitarren bei uns in der jetzigen Gitarrenabteilung. Unten sind die E-Gitarren, oben auf der Empore sind die Akustikgitarren. Wir haben aktuell ausgestellt zwischen 80 und 85 Klassikgitarren. Das ist so diese typische, also nicht nur natürlich, aber die meisten, die anfangen, fangen eigentlich mit der klassischen Gitarre an.
Habe ich auch, als ich 6 war, mit so einer Gitarre, auf jeden Fall.
Sehr gut, du bist jetzt ja schon, ich will dir nicht zu nahe treten, auch schon ein bisschen älter als 6. Ich würde sagen, es ist Zeit für eine neue Akustikgitarre, kannst gerne mal vorbeikommen.
Okay, mache ich.
Also wie gesagt, das ist dann nur Akustikgitarre, dann schon geteilt, Akustik, also Western-Gitarre und Klassikgitarre. In Zukunft werden wir um die 400 Klassikgitarren dann auch ausgestellt haben. Ja, da merkt man natürlich schon den großen Unterschied. Ja, plus, ich mache auch keine Witze, ein Bereich, der bei uns im alten Laden sozusagen extremst fehlt, sind Anspielräume. Also es kommen ja nicht nur Profis, sondern sehr viele Anfänger und die sind natürlich oft ein bisschen scheu, dann vor einer großen Gruppe in einem großen Raum zu spielen. Ja. Und das ist genau der Punkt, da haben wir sehr, sehr viele Anspielmöglichkeiten dann auch im BR2.
Werbung in eigener Sache. Weißt du, wie der Handel tickt? Wir im EHI auf jeden Fall und geben unser Wissen in unserem EHI Retail Expert Program an euch weiter. In unserer 4-tägigen Weiterbildung hier bei uns in Köln erlebt ihr einen kurzweiligen, informativen Mix aus Studienergebnissen, Use Cases und Gastbeiträgen aus dem Handel. Wir individualisieren unser Programm auch exklusiv für dein Unternehmen. Link zu unserem Programm findet ihr in den Shownotes. Also das heißt, ich komme da jetzt hin. Das würde mich, glaube ich, auch so ein bisschen überfordern, diese super vielen Gitarren. Und ich würde, glaube ich, so wie in so einem Optiker mich nicht trauen, die Brille rauszunehmen, würde ich jetzt auch mich nicht trauen, einfach so eine Gitarre zu nehmen. Aber wahrscheinlich habe ich super schnell einen Kollegen, eine Kollegin von euch da, die sagen würde, was suchst du, die mich da durchführt. Oder ich kann vielleicht sogar vorher einen Termin buchen mit der Person und dann könnte ich das sozusagen machen. Und die würde mir dann 3 Gitarren in den Anspielraum legen und da könnte ich dann so ein bisschen rumklempern. Kann ich mir das so vorstellen?
Besser hätte ich es jetzt nicht sagen können. Genauso ist es. Also entweder man kommt vorbei einfach und schaut einfach mal, ja, holt sich die Gitarre sozusagen einfach mal von der Wand und spielt die eine oder andere einfach mal an, lässt sich dann beraten oder man macht vorher schon ein Telefonat oder schreibt mal eine E-Mail, wie schaut es denn aus? Ich möchte mal die und die probieren. Ist auch immer ganz praktisch aus dem Grund, weil wir auch im neuen Laden nicht alle Produkte haben werden. Das ist einfach logistisch auch gar nicht möglich. Aber ja, so ist die Vorgehensweise im Normalfall, dass jemand vorbeikommt und sich dann einfach mal inspirieren lässt, was es denn auf dem Markt gibt, was wir denn so anbieten oder was vielleicht für den jeweiligen Charakter dann auch am besten passt.
Aber ich glaube, ihr habt das doch dann auch so gemacht, dass man trotzdem ein bisschen etwas hört aus den Anspielräumen, oder? Wenn man so durch den Laden geht.
Da hört man immer was, genau. Ganz, ganz eliminieren kann man es jetzt nicht. Im Schlagzeugbereich ist es ja ganz praktisch. Wie gesagt, da sind wir ja schon live mit BR1. Unser lautester Schlagzeuger hat 116 dB im Raum sozusagen und außen kommen 56 an. Das heißt, wir könnten uns auch jetzt in dieser Lautstärke ohne Probleme miteinander reden, ja. Das ist, wie gesagt, Robert hat es vorhin schon mal gesagt, für den Kunden ganz gut, dass er eben auch nicht genervt ist von diesen vielen Klangeindrücken. Ja, man merkt trotzdem, dass natürlich Musik gemacht wird. Ja, und man sieht es auch, weil es ja Glaskäfige in Anführungszeichen sind. Aber auch natürlich der Mitarbeiter ist auch nicht genervt. Ne? Kann man sich ja vorstellen, wenn man keinen Anspielraum hätte und muss von 39 bis 38 da arbeiten und es sind hunderte von Schlagzeugern am Tag da, dann wird es natürlich schon schwierig.
Ja, absolut nachvollziehbar. Also BA2 eröffnet, glaube ich, Mitte Januar, meintest du?
Mitte Januar ziehen wir ein, ja. Und dann werden wir sehen, wie schnell wir vorankommen. Also ich gehe davon aus, Mitte Februar, Ende Februar, sowas in die Richtung.
Robert, für deine Mitarbeitenden ändert sich aber, glaube ich, auch was, oder?
Ja, das kann man sagen. Letztendlich ist es natürlich so, wenn wir mehr Gebäude haben, bedeutet das gerade für einige Bereiche mehr zu tun, was wir natürlich gerne ausführen. Ich spreche jetzt einfach mal für die Haustechnik. Flo hat es ja auch schon gesagt gehabt, wir sind halt sehr, sehr stark technikgetrieben halt, auch was die Infrastruktur angeht, bedeutet eben halt, dass wir gerade in dem Bereich Heizungstechnik, wir haben in unseren Verkaufsräumen mitunter Luftbefeuchtung. Das ist für die Instrumente, die aus Holz, sag ich mal, hergestellt sind, sehr entscheidend. Wir haben viel Licht, wir haben viel Ton, wir haben viel Video. Da sind wir regelmäßig gefragt, bedeutet natürlich hier mehr Arbeit für unser Haustechniker und natürlich auch Reinigung. Ja, ich meine, wenn ich den Laden verdopple, dann werde ich das mit dem Team nicht mehr bewerkstelligen können. Also auch da bedeutet das, und gerade Reinigung in dem Store, ich meine, wir haben da ganz, ganz hochpreisige Instrumente. Also ich meine, da muss man auch sehr, sehr vorsichtig sein, sehr, sehr gut sich auskennen, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Also da ist schon die ein oder andere Klippe, die wir noch umschiffen müssen, und das ist halt auch für mein Team eine Herausforderung.
Nur mal so, um so ein Gefühl zu kriegen, ihr habt ja jetzt ungefähr 5000 Quadratmeter, dann bald mehr als 10.000. Wie viele Leute sind in deinem Team in der Haustechnik?
Also das gesamte Team des Facility Menschen, da schließe ich jetzt auch die Gastronomie mit ein, sind wir um die 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ja, das ist schon Wahnsinn, ne? Ja. Dann wird es ja auch spannend zu sehen, wie sich das dann verändert, der Bedarf.
Ja.
Okay, lasst uns mal noch ein anderes Thema ansprechen. Und zwar, ich kann ja nicht nur dahin gehen, was Cooles essen, in der Tea Kitchen hieß es, glaube ich, ne? Oder meine Gitarren ausprobieren. Ich kann bei euch auch Events besuchen und Workshops. Ihr hattet mal im Vorgespräch gesagt, die Kunden bestimmen unser Handeln. Und deswegen habt ihr auch echt, geht so viel ab bei euch, ne? Also vielleicht könnt ihr so ein bisschen erzählen, was man noch so machen kann bei euch.
Ja. Events ist natürlich ein Riesenthema. Ich bin da auch jetzt mal ganz ehrlich, nach Corona war das schon ganz schön crazy, die Leute wieder nach Treppendorf zu kriegen. Ja, wie gesagt, es ist eh schon ein Aufwand gewesen. Und die Leute hatten sich natürlich an Netflix, E-Commerce und Co. schon gewöhnt. Ja, also es ist ja nicht nur so, dass es jetzt im Einzelhandel schwierig ist, sondern die Veranstaltungen mussten ja auch erst wieder belebt werden. Deswegen war das nicht ganz so einfach. Und dann haben wir relativ schnell das versucht, natürlich die Leute, ich nenne es jetzt mal ganz, ganz plakativ, nach Treppendorf zu prügeln, ja, aus dem Grund, weil wir müssten sie natürlich erstmal wieder aktivieren. Events waren immer sehr, sehr gut, ja, und also in der Vergangenheit auch schon. Und das war jetzt auch bei uns der Trigger, wie wir es wieder hinbekommen haben. Und aktuell ist es so, dass wir jede Woche wirklich extremst viele Events auch haben, ja, plus wirklich mit Topstars mittlerweile, ja. Also in nächster Woche kommt zum Beispiel der Schlagzeuger von Toto außerhalb von seiner Tour extra nach Treppendorf und macht einen Workshop für Schlagzeuge sozusagen, ja, als ein Weltstar.
Also das ist dann auch so, nur, bei mir war das nicht so klar. Ich kann also einen Schlagzeug-Workshop buchen und dann spiele ich mit.
Das ist zum Beispiel auch möglich. Bei denen jetzt, bei Toto, ist es jetzt nicht möglich. Im Grunde macht er eine Demonstration, was er erzählt, ein bisschen Stories zu den Songs, die sie damals geschrieben haben oder wie er live dann agiert und so weiter und so fort. Aber es gibt genügend Workshops. War jetzt am Samstag erst einer mit... witzigerweise, denken immer viele Leute, sowas gibt's gar nicht. Es war sogar ausgebucht mit 60 Leuten. Es war ein Workshop mit Alphörnern. Und jeder hat so sein Alpenhorn oder sein Alphorn dann eben auch dabei gehabt. Und dann haben die dann zusammen eben einen Workshop gehabt, zusammen gespielt und, verschiedene Punkte durchgespielt, Techniken ausgetauscht.
Und das findet dann auch im Laden statt oder habt ihr dafür dann nochmal extra Locations? Wenn ich mir jetzt so 60 Alphörner, ne, können schon so im Betrieb aufhalten?
Ja, also das war tatsächlich in einem separaten Bereich. Ja, wir haben jetzt hier ein Verwaltungsgebäude, relativ großes, mit verschiedenen Sitzungsräumen, die wir zusammenschließen können. In dem Bereich war das dann, ja. Wir haben aber auch noch ein Amphitheater, jetzt dieser Drum-Workshop mit dem Schlagzeuger von Toto zum Beispiel, den haben wir dann im Amphitheater. Wir haben aber auch mehrere Events auch schon direkt im Laden.
Was ändert sich denn für euer Store-Personal, für die Leute auf der Fläche? Verändert sich was für die dadurch, außer dass sie vielleicht mehr Platz haben?
Es ist teilweise natürlich auch mehr Verantwortung, weil wir natürlich einige Bereiche auch aufsplitten müssen, räumlich sozusagen. Das ist ja bei der Gitarre ganz groß. Das heißt, der alte Gitarrenbereich, der kriegt so eine Art Facelift, würde ich jetzt mal sagen. Also der wird ja dann im Nachgang dann auch noch umgebaut. Da wird aber tatsächlich nur noch E-Gitarren sein. Und klar, da ist dann halt auch, sind dann auch mehr E-Gitarren natürlich auch ausgestellt. Man muss sich dann vielleicht auch ein bisschen als Mitarbeiter noch ein bisschen mehr spezialisieren, weil die Bereiche dann viel, viel größer sind. Ja. Und früher war es vielleicht eine Ecke, die sich um Heavy-Metal-Gitarren gekümmert haben. Jetzt ist es vielleicht die komplette Empore oder ein Bereich in der Empore mit 80 bis 100 Quadratmeter. Das heißt, man kann sich und muss sich natürlich auch dann in einer gewissen Weise natürlich dann auch spezialisieren. Auf der anderen Seite, klar, gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten. Auch diese Bereiche müssen natürlich auch verantwortet werden. Das heißt, es gibt verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten auch in den jeweiligen Abteilungen. Ja, da wird sich einiges ändern. Und natürlich, klar, das Produktportfolio ist natürlich deutlich breiter. Wenn man doppelt so viel Fläche hat, kann man ganz plakativ gesagt doppelt so viel natürlich auch ausstellen. Und da muss natürlich der Mitarbeiter natürlich ein bisschen Expertise aufbauen.
Haben sich denn technologische Themen bei euch verändert auf der Fläche? Also Technologie, die Mitarbeitenden verwenden?
Ja, also wir versuchen die natürlich so gut wie möglich zu entlasten, dass sie noch besser ihren Job machen können. Ja, beispielsweise, wir hatten jetzt vorher eine analoge Preisauszeichnung, also Preisschilder sozusagen. Mhm. Da ist dann jeden Tag ein Mitarbeiter 1,5 Stunden, 2 Stunden unterwegs gewesen, hat dann halt neu gelabelt und so weiter. In den neuen Bereichen haben wir jetzt zum Beispiel digitale Preisschilder. Das heißt, das funktioniert komplett automatisch. Ne? Die müssen natürlich vorher auch schon mal bespielt werden und es muss noch administriert werden in der jeweiligen Abteilung, um zu schauen, ob alles auch funktioniert. Das heißt, da kann sich natürlich der Mitarbeiter dann auch noch mal ein bisschen positionieren, mehr ins Digitale zu gehen. Aber wir haben auch sehr viel Digital Retail, was wir vorher gar nicht hatten. Das heißt, wir haben LED-Screens in den Warenträger zum Beispiel drin. Das kann man sich so vorstellen wie so eine Art Bandenwerbung von der Dimension. Da versuchen wir den Kunden natürlich auch sehr stark an die Hand zu nehmen, dass man sagt, okay, wie früher eben, wenn man in den Einzelhandel gegangen ist, man ist in den Laden reingegangen und hat gesagt, ich möchte einen Fernseher. Dann ist der Mitarbeiter gekommen und hat gesagt, okay, schauen Sie mal hier, das ist unser Bestseller. Und genauso machen wir es auch. Wir haben verschiedene Warenträger, die wir dann digital dann auch bespielt haben, wo dann Rankings durchlaufen. Aber nicht nur, das heißt, es sind auch Werbeflächen, also WKZ ist für uns auch natürlich ein wichtiges Thema.
Also Retail Media.
Genau, richtig, ja. In einigen Bereichen haben wir das mehr, in anderen Bereichen weniger. Also wir haben jetzt zum Beispiel in den traditionellen Abteilungen eher weniger, müssen aber sagen, dass in dem Bereich vor allem die Hersteller sehr stark werben wollen, aus dem Grund, weil sie in dem Bereich eigentlich noch nie was vorher gemacht haben und hätten aber richtig Lust, das zu machen. Und haben jetzt im Brass-Bereich 7, 8 verschiedene Hersteller, die regelmäßig bei uns Retail Media zum Beispiel auch buchen. Solche Sachen müssen natürlich auch bespielt werden und administriert werden und auch gepflegt werden. Ja, und da kann sich der Mitarbeiter natürlich dann auch nochmal verstärkt in dem Bereich dann auch positionieren.
Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass vielleicht Hersteller von Musikinstrumenten gar nicht so viele POS-Flächen haben, wie wir es jetzt zum Beispiel aus Baumärkten LEH kennen. Dann ist es natürlich der Ort, wo man präsent sein will.
Wird auch immer weniger, muss man auch sagen, ne? Also selbst die großen Schwächeln, also jetzt in Europa zum Beispiel hat jetzt Bugs zugemacht, das war der größte in Holland, ja, das merkt man natürlich jetzt bei uns auch sehr stark, was das Internetgeschäft angeht, weil die holländischen Kunden natürlich exponentiell Anfragen natürlich stellen, aber auch natürlich auch direkt auch schon kaufen. Das heißt, da haben wir Wachstumsraten, seitdem die zugemacht haben, im fast 4-stelligen Bereich. Das lief vorher schon gut, ja, aber klar, wenn dann so ein Platzhirsch auch mal verschwindet, dann ist das natürlich schon auch bei uns bemerkbar, ne?
Ja, ich merke schon, wir könnten mehrere Podcasts aufnehmen, weil alles so interessant ist. Aber ich biege nochmal ab in eine andere Richtung. Und zwar, das ist ja jetzt häufiger schon klar geworden in dem Gespräch, dass das eine krasse Herausforderung ist, weil auch so viele Sachen gleichzeitig laufen, ne? Also ihr habt ja den laufenden Betrieb mit euren 2000 Kundinnen und Kunden pro Tag und dann eröffnet ihr neue Bereiche, müsst ihr auch irgendwie umziehen. Also herausfordernd, was waren denn auch so Fuck-ups in dem Projekt? Also was hat vielleicht auch mal nicht so funktioniert, wo ihr dachtet, oh Mann, das wäre cool gewesen, wenn man es vorher gewusst hätte?
Also ich würde das Thema Wasser gern mal ansprechen. Wasser begleitet uns schon die ganze Zeit, ja, nicht nur jetzt in dem Bauvorhaben, was den Laden angeht, sondern wir liegen ja geografisch gesehen wie so ein Tal. Also wenn man nach Treppendorf reinfährt, sieht es eigentlich aus wie bei Asterix und Obelix der Beginn. Immer da sieht man ja erstmal so den Wald und dann ist dann in so einem Tal unten dann dieser Ort. Und genauso ist eigentlich Treppendorf auch. Das heißt, wir liegen so direkt in der Schüssel und haben immer schon Probleme mit Wasser. Aber ja, in sämtlichen Bauvorhaben hatten wir jetzt auch immer mal Wasserprobleme. Das war halt wirklich so ein extremer Fuck-up.
Was heißt denn Probleme mit Wasser?
Wasser kann von überall kommen, wenn man so eine Baustelle hat. Es kann von oben kommen, es kann von unten, das Grundwasser kann nach oben drücken, ja. Das heißt, dann ist da wieder der Boden nass, den man vielleicht gerade neu verlegt hat und so weiter, ja. Kann aber auch vom Dach kommen, ja, weil es vielleicht noch nicht ganz geschlossen ist. Das ist so mein größtes Fuck-up. Ich weiß nicht, wie Robert es sieht.
Ja, das würde ich glaube ich auch unterstreichen. Ich meine, alles andere ist ja tatsächlich experimentelle Arbeit, ja, muss man ja wirklich sagen. Weil die große Herausforderung, die wir halt einfach haben, ist, wir können uns an wenigen Bereichen halt einfach orientieren. Wir setzen selber die Maßstäbe und das ist halt wirklich so, ne, was extrem im Fokus steht, ist eben halt das Instrument, ja, das Instrument in Szene zu setzen, auch wirklich diesen Stellenwert zu geben, ja, ob das mit Licht ist, ob das mit Präsentation ist, ob mit den Möbeln etc., wie kann ich es herausnehmen? Da wird so viel akribische Arbeit reingesteckt, auch zusammen mit den Fachberatern und mit den Fachbereichen. Das ist, es ist irre, muss man wirklich sagen, aber es lohnt sich halt auch letztendlich. Deswegen sind dann eben halt so unangenehme Sachen wie Wasser. Das ist, ja, ne, das haben wir teilweise nicht unter Kontrolle, weil wenn halt ein Platzregen runtergeht oder ein Hagel runterkommt, dann ist das halt in so einer Baustelle immer schwierig, ne? Weil du halt temporär halt das Wasser irgendwo ableiten musst und wir sind eben halt dann noch nicht in allen Bereichen wirklich so dicht, wie wir es dann gerne wären. Und das sind natürlich dann nervige Sachen, ja, wenn es dich dann wieder ein Stück weit zurückwirft, weil du dann wieder was zurückbauen musst. Und also insofern sehe ich das da genauso. Was man vielleicht noch sagen muss zum Laden, und das finde ich halt auch cool, dass man jetzt mit berücksichtigt, dass man auch so ein bisschen Menschen mit Handicap die Möglichkeit gibt, den Laden besser erleben zu können. Das finde ich ganz, ganz wichtig auch. Und insofern achten wir da drauf. Ich meine, wenn man jetzt so ein bisschen in den Laden geht, das hat natürlich einen extremen Charme, diese unterschiedlichen Treppenhäuser aus diesen unterschiedlichen Gebäudejahren heraus sich verändernden Strukturen. Das ist schon super cool, aber ich glaube, mit dem neuen Laden werden wir auch die Möglichkeit haben, dass der Rollstuhlfahrer halt auch in die jeweiligen Fachbereiche kommt und das ohne großartig rumfragen zu müssen. Ja, und das ist, glaube ich, auch nochmal echt eine erwähnenswerte Sache.
Mhm. Ja, sehr cool. Habt ihr eigentlich auch Self-Checkout oder habt ihr nur bediente Kassen?
Nur bediente Kassen.
Ah ja, okay. Jetzt haben wir so viel über diesen tollen POS gesprochen. Ihr habt ja erzählt, 2000 Kunden pro Tag, 80% Conversion Rate. Ihr habt aber auch ein wirklich sehr großes Online-Business. Ich glaube, es sind ja knapp 30.000 Pakete pro Tag, die euer Logistikzentrum verlassen. Flo, weil du ja hier bist und der Sales Director bist, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, welche Rolle spielt der Store in eurer Omnichannel-Strategie?
Ich kann schon mal ein Update geben, was jetzt die Paketenmenge angeht. Wir hatten es tatsächlich letztes Jahr, entweder war es Cyber Week oder kurz vor Weihnachten, müsste ich selber nochmal nachschauen. Aber da waren wir auf jeden Fall regelmäßig sowieso jeden Tag über 30.000. Aber wir hatten einen Tag, wo wir tatsächlich mal die 40.000 Pakete erreicht hatten. Was auch vielleicht ganz interessant ist, in jedem Paket oder in jeder Order sozusagen sind nochmal 4,8 verschiedene Produkte im Schnitt. Ja, also da gehen also teilweise dann schon mal 200.000 Produkte am Tag raus. Genau, und der Laden spielt eine extremst wichtige Rolle. Also wir haben ja nur einen Competitor in Europa noch, das ist Amazon. Wie gesagt, da ist die Datennutzung sehr, sehr stark. Das machen sie auch richtig gut und wir sind da auch deutlich besser geworden in den letzten Jahren, muss man auch sagen. Aber unser USP im Gegenzug zu Amazon ist tatsächlich natürlich die Fachberatung. Klar, und deswegen ist es in erster Linie natürlich schon Sales-Projekt, ja, aber hintergründig ist es natürlich schon Marketing, ne, weil man natürlich sagen möchte, auch klar, und das werden wir auch machen, dass wir dann der größte Musikladen auf der Welt sind, die nicht nur die Sachen verschicken, Pakete verschicken, sondern eben auch dich an die Hand nehmen und für dich oder mit dir zusammen das richtige Instrument finden. Ja, deswegen diese Message, die ist schon extremst wichtig, ja, auch für Leute, die sagen, okay, ich komme vielleicht auch aus Hamburg, aber ich fahre dann vielleicht doch mal runter, weil ich halt eine Kirchenorgel will und ich möchte mir halt einfach gut beraten lassen, ja.
Ja, ich merke schon, Flo, Robert, wir könnten über so viele Themen weitersprechen. Wir könnten über euer Lagersystem sprechen, wir könnten über Beratung sprechen, wir könnten über eure KI einsetzen, sprechen, die ihr auch im Einsatz habt, über euer Produktportfolio. Aber wir sind jetzt schon über 40 Minuten haben wir aufgezeichnet. Deswegen machen wir hier, glaube ich, mal einen Punkt oder eine Pause. Vielleicht sprechen wir nächstes Jahr nochmal, wenn ihr die ersten Erfahrungen mit eurem Bauabschnitt habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall weniger Probleme mit Wasser und viel Spaß und Freude an diesem tollen Ort. Ich danke euch.
Danke dir und ja klar, sehr gerne können wir das wiederholen. Kein Problem.
Das gebe ich gern zurück.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ich würde sagen, auf nach Treppendorf. Hier kann man POS-Magic erleben und auch Nicht-Musiker werden hier, glaube ich, zu Musikern. Danke euch fürs Zuhören. Schreibt mir gerne euer Feedback zur Folge. Macht's gut.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.